Oh, Glory. Man könnte noch viel, viel länger hier mit dem Heiligen Geist fließen und Dinge tun und preis dem Herrn, sich vom Geist dienen lassen. Weißt du kannst das alles auch zu Hause. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger, springender Punkt. Nämlich, dass wir lernen, den Heiligen Geist, den Vater im Himmel, den Sohn Jesus, auch zu Hause zu erleben. Du brauchst nicht bis nächsten Sonntag zu warten, um wieder eine starke Zeit mit dem Herrn haben zu können. Sondern du kannst das heute Nachmittag, heute Abend, wann immer du möchtest, morgen früh, morgen Abend, wann immer du wieder Zeit hast dafür, einfach in die Gegenwart Gottes kommen und zum Vater sagen, Vater, hier bin ich. Komm und zeig dich mir, offenbare dich mir, zeig mir den Heiligen Geist. Zeig mir, wie ich mehr in seine Gegenwart eintreten und von ihm empfangen kann. Nun, ihr habt sicher schon gemerkt, dass wir jetzt hier in diesen Sommerwochen und Monaten nicht eine neue Predigtserie anfangen. Das machen wir dann im Herbst wieder. Und ihr könnt euch schon darauf freuen. Übrigens, diese Predigtreihe über Erweckung, wo Stefan das CD-Set angekündigt hat, ist an den Mittwochgottesdiensten entstanden. Denn falls du gedacht hast, ja, ich wusste gar nicht, dass wir hier über Erweckung gepredigt haben. Doch, wir haben das getan. An 10 Abenden, an 10 Mittwochabenden. Und vielleicht reizt es auch den einen oder anderen, doch mal bei den Mittwochgottesdiensten reinzuschauen. Da geht nämlich richtig die Post ab. Und da werden wir zum Teil Themen behandeln, die wir halt im Moment nicht sehen, dass sie am Sonntag dran sind. Weil sie entweder zu herausfordernd sind oder zu speziell oder was auch immer. Aber sie sind auf jeden Fall von allgemeinem Interesse und von allgemeiner Bedeutung. Und wenn du dieses Set in die Hand nimmst, dann bitte betrachte dir das Bild ganz genau. Dieses Bild zeigt nämlich eine Versammlungsstätte von Dwight L. Moody. Wer weiß nicht, wer Dwight L. Moody war? Nein, ich muss deine Hand nicht heben. Ich frage lieber umgekehrt. Wer kennt Dwight L. Moody? Dwight L. Moody war wahrscheinlich einer der größten Evangelisten der Neuzeit. Und zwar hat er gelebt im 19. Jahrhundert in Amerika und hatte dort gewaltige, riesige Erweckungsversammlungen, Evangelisationen, wo Hunderte, Tausende zum Herrn kamen. Und dieses Bild, das ich aus dem Internet heruntergeladen habe auf Flickr.com gibt es so eine Abteilung, wo gemeinfreie Bilder zu haben sind aus irgendwelchen amerikanischen und anderen Archiven und wo du zum Teil echte Schätze findest. Und das muss wirklich so in den Anfängen der Fotografie auch gewesen sein. Und du siehst diese riesige Versammlungshalle mit Stuhlreihe an Stuhlreihe an Stuhlreihe, ein schmuckloser Raum, einfach mit ein paar Evangeliums, Bibelvers, Spruchbändern vorne an der Front. Und das war's. Und wenn ich mir vorstelle, wie Dwight L. Moody und andere, die sich noch an dieser Versammlungshalle beteiligten, da gepredigt haben, wow, Halleluja, dann weiß ich, das will ich auch erleben. Das will ich hier in dieser Zeit und in diesem Land auch sehen. Halleluja, dass wir ganze Vorratshäuser mit Menschen füllen können. Riesige Hallen, die irgendwann mal als Lagerhalle von irgendwelchen Firmen gebraucht wurden. Und weißt du, da bin ich auch bereit, auf ein wenig Luxus zu verzichten und den Raum schmucklos zu lassen, wie er vielleicht halt gerade ist, einfach nur, um die Menschen fassen zu können. Ich möchte beginnen heute Morgen mit einem Zitat, und zwar ist es ein etwas besonderes Zitat. Es lautet wie folgt, Apion an Epimachus, seinen Vater und Herrn, viele Grüße. Vor allen Dingen bete ich, dass du gesund bist und dass du fortwährend Erfolg und Wohlergehen hast. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, wozu ich dieses Zitat hier gerade vorgelesen habe und worauf das hinausläuft. Das war kein Bibelvers. Amen. Sondern das war ein Ausschnitt aus einem antiken Brief. Zur Zeit des Neuen Testaments ungefähr geschrieben worden. So gefunden in einem Buch des deutschen Theologen Adolf Deismann, in seinem wunderbaren Buch Licht vom Osten. Er war einer der Ersten, der aufgrund neuerer Manuskriptfunde Anfang des letzten Jahrhunderts herausgefunden oder gesehen hat, dass die Sprache des Neuen Testaments nicht eine besonders heilige Sprache war, nicht ein besonderes Griechisch war, das Gott sozusagen aus dem Himmel gesandt hatte, nur damit das Neue Testament darin geschrieben werden konnte, wie man über Jahrhunderte angenommen hatte, sondern wie das genau dieselbe Sprache eigentlich war, bis hin zu einzelnen Formulierungen, wie die Leute damals geschrieben und gesprochen haben. Und das kommt hier besonders schön zum Ausdruck. Und für die von euch, die das Wort ein bisschen kennen schon, ihr werdet wissen, um was es heute Morgen geht. Es wird um 3. Johannes, Vers 2 gehen. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Wir beginnen aber mit Vers 1. 3. Johannesbrief, Vers 1. Der 3. Johannesbrief hat nur ein Kapitel. Deswegen musst du hier keine Kapitelangabe nennen, sondern kannst einfach sagen, schreiben, denken, wie auch immer, 3. Johannes, Vers 1. Der Älteste dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Elberfelder Übersetzung. Der Älteste, das ist Johannes, er nennt sich selbst einen Ältesten. Nun, ist es richtig, sich selbst einen Ältesten zu nennen? Ja, wenn man einer ist. So wie Stefan sich heute Morgen einen Evangelisten genannt hat, er ist einer. Ich habe kein Problem, wenn einer, der das, was er sagt, ist, dann auch ausspricht. Wenn ein Evangelist sagt, ich bin ein Evangelist, habe ich keine Mühe damit. Wenn ein Pastor sagt, ich bin ein Pastor, habe ich keine Probleme damit. Wenn ein Ältester sagt, ich bin Ältester, dann habe ich keine Mühe damit. Wenn ein Apostel, der es wirklich ist, sagt, ich bin ein Apostel, habe ich auch damit keine Probleme. Und so hatte Johannes keine Mühe damit, sich selbst einen Ältesten zu nennen, denn er war einerseits bereits sehr fortgeschritten an Jahren zu dieser Zeit und er war gleichzeitig auch tatsächlich ein Ältester der Gemeinde Jesu Christi. Nicht nur ein Ältester der Gemeinde in Ephesus, zu der er gehörte, sondern auch ein Ältester für andere Gemeinden, der zu diesem Zeitpunkt bereits andere Pastoren, Bischöfe, könnte man sagen, Episkopois, eingesetzt hatte für manche anderen Gemeinden. Und an einen solchen schreibt er nun hier, nämlich an Gaius. Der Älteste Johannes, dem geliebten Gaius. Gaius, es gibt einige Personen im Neuen Testament, die diesen Namen tragen. Und weil das ein wirklich sehr häufiger Name war damals, müssen wir nicht davon ausgehen, dass dieser Gaius mit einem der anderen drei oder vier übereinstimmt. Sondern das mag ein neuer Gaius gewesen sein und die Überlieferung sagt, dass dieser Gaius Bischof von Pergamon war, von Johannes, dem Ältesten selbst, dazu eingesetzt. Ihr wisst ja, es gab an allen möglichen Orten zu jener Zeit Gemeinden und Pergamon ist eine der Gemeinden, die Johannes dann auch anschreiben soll in der Offenbarung in den 7 Sendschreiben. Und ich weiß nicht oder man weiß nicht, ob Gaius zu jener Zeit auch noch Pastor oder Bischof war dieser Gemeinde, aber nehmen wir mal an, hier war er's. Wenn du den 3. Johannesbrief liest, dann wirst du an manchen Formulierungen sehen, dass er tatsächlich ein Leiter einer Gemeinde war. Der Älteste, Gaius, dem Geliebten, den ich liebe in Wahrheit. So wäre eine wörtliche Übersetzung. Er nennt Gaius den Geliebten. Nun, Johannes hat es ja sowieso mit der Liebe. Allein in diesem 3. Johannesbrief, der aus kaum 25 Versen besteht, findest du das Wort Liebe in der einen oder anderen Form 6-mal. 6-mal spricht Johannes hier von geliebt, in der Liebe und so weiter. Und sagt Gaius, dass er geliebt sei. Er liebt ihn in der Wahrheit. Oder wie es wörtlich heißt, er liebt ihn in Wahrheit. Man könnte es auch so übersetzen, er liebt ihn wahrlich. Er liebt ihn wahrlich. Er liebt ihn nicht nur in der Wahrheit. Weißt du, es ist manchmal, kommt es fast einer Schmälerung gleich, wenn ich sage, Frenzi, ich liebe dich in Christus. Nein, ich liebe Frenzi nicht nur in Christus. Ich liebe sie auch so. Also natürlich nicht wie meine Frau, ja, ihr versteht das schon recht. Vielleicht hätte ich das lieber mit einem Mann machen sollen gerade, aber damit es unverfänglicher ist, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich liebe David. Bleiben wir lieber. Was? Ja, jetzt muss man auch aufpassen in dieser Zeit, in der wir leben. Ja? Okay, also ihr versteht es auf jeden Fall recht. Ich liebe David nicht nur in Christus, ich liebe ihn auch als Menschen, als Mitbürger. Ich liebe ihn auch als Mitbürger. So könnte man es auch sagen. Versteht ihr, was ich meine? Ich liebe ihn wahrlich. Halleluja. Ich liebe euch wahrlich. Nicht nur in Christus. Obwohl, weißt du, es fängt dort an. Und damit schmälern wir auch in keiner Weise die Liebe in Christus. Manche Leute wirst du in Christus lieben müssen, weil du sie anders nicht lieben kannst. Aber bitte wachse auch dahin, dass du Menschen mehr und mehr liebst, einfach auch, weil sie Geschöpfe Gottes sind und weil du mit ihnen Freundschaft und Beziehung haben kannst. Nun kommen wir bereits zu Vers 2, 3. Johannes, Vers 2, schon wieder nennt er ihn Geliebter. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Nun, dieser Vers ist ein zweischneidiger Vers, eine zweischneidige Angelegenheit. Ich glaube, dass wir hier in die Tiefe gehen müssen, um wirklich den vollen Segen davon zu haben. Sei nicht zu schnell darin, hier etwas hineinzuinterpretieren, was unter Umständen gar nicht drinsteht. Warum sage ich das? In der englischen King James Version lautet dieser Vers: Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. Und weil hier das alte englische Wort prosper, also alt, weil King James bzw. seine Übersetzer schon gebrauchten, verwendet wird, denken moderne Amerikaner und Engländer automatisch, dass dies ein Prosperity-Vers sei, ein Wohlstandsvers. Und ich habe einige Serien, Predigtserien über dieses wunderbare Thema des Wohlstands gehört und zucke immer ein wenig zusammen, wenn einer seine ganze Botschaft, seine ganze Serie aufbaut auf diesem Vers. Denn ich muss dich enttäuschen, hier geht es nicht vordergründig um Wohlstand. Hier geht es nicht vordergründig um Prosperity. Es geht sehr wohl um Prosperity, aber erst in zweiter Hinsicht. Und das möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Findest du nicht auch, dass es gut ist, wenn wir wirklich wissen, was wir glauben und warum wir es glauben? Und nicht einfach nur so oberflächlich die Dinge halt nehmen, weil sie irgendjemand mal gesagt hat und weil wir es mal irgendwo gehört haben? Das ist nicht gut und wird uns schnellstmöglich zum Strauchen bringen, wenn dann entsprechende Anfechtungen kommen. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das Wort hier für Wohlgehen ist Euodo. Euodo heißt Wohlgehen. Und wenn du dieses Wort wörtlich übersetzt, dann besteht es aus zwei Teilen, nämlich Eu und Hodos. Und Eu bedeutet so viel wie wohl oder gut oder schön und Hodos ist der Weg. Der Weg. Eigentlich, wenn du es wörtlich übersetzt, könntest du sagen, Johannes wünscht hier Gaius einen guten Weg. Einen guten Weg. Nun, das ist, wie gesagt, eine Formulierung und auch ein Wort, das auch in anderen Texten, Textfunden, Briefen, Aufzeichnungen der damaligen Zeit durchaus vorkam. Apion konnte an Epimachus, seinen Vater und Herrn, schreiben: Vor allen Dingen bete ich, dass du gesund bist und dass du fortwährend Erfolg und Wohlergehen hast. Er wählt fast dieselben Formulierungen. Manche, die diese Übereinstimmung kennen, sagen, nun siehst du, was Johannes schreibt, ist ja nur eine übliche, gewöhnliche Floskel in einem Brief. Deswegen sollte diesen Worten überhaupt nicht zu viel Gewicht gegeben werden. Und ob jetzt da Prosper steht oder Wohlgehen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es war nur so eine hingeworfene Phrase. Aber dem ist zu widersprechen. Selbst wenn in antiken Briefen und Schriftwechseln solche ähnlichen Formulierungen vorkamen, würdest du nicht auch sagen, dass dadurch, dass etwas in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen wurde, es eine andere Bedeutung bekommt, als das, was in irgendeinem Brief oder E-Mail steht? Also E-Mails gab es ja damals nicht, aber nehme ich mal an, es hätte damals schon E-Mails gegeben. Ja, es bekommt eine andere Bedeutung. Und findest du nicht auch, dass jemand wie Johannes, der ein Ältester war, der ein geistlicher Mensch war, der die Offenbarung des Johannes hatte, der gesalbt war, der inspiriert war vom Heiligen Geist, dass er solche Worte leichtfertig dahin sagt? Denkst du das wirklich? Nein, wohl kaum. Sondern selbst wenn das, und es war eine übliche Begrüßungsformel oder Grußformel, selbst wenn das so war und ist, hat es die Bedeutung, die es hat. Johannes meinte, was er sagte. Halleluja. Und das ist ein wichtiger Faktor, von dem auch wir uns hier eine Scheibe abschneiden können. Das ist noch alles Vorrede eigentlich, ja. Aber es ist trotzdem wichtig. Bitte meine, was du sagst. Kann sein, dass alle möglichen Leute freundliche Grüße wünschen. Kann sein, dass alle möglichen Leute sagen, ich wünsche dir einen schönen Sommer. Kann auch sein, dass viele Christen, die einen gesegneten Sonntag, ein gesegnetes Wochenende oder was auch immer wünschen und es nicht ernst meinen, aber meine du es ernst. Bitte sei nicht so unfromm, dass du sagst, das sind doch alles nur Phrasen. Ich rede jetzt einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist und verwende überhaupt keine frommen Begriffe mehr, sondern ich sag's, wie ich's meine. Ja, sag's, wie du's meinst, aber benutz trotzdem das Vokabular Gottes, bitte. Und wisst ihr, ich scheue mich immer ein wenig, wenn ich zum Beispiel Geburtstagsgrüße schreibe oder so. Ich schreibe nicht, ich wünsche dir viel Erfolg im neuen Lebensjahr, sondern ich wünsche dir Gottes Segen. Und wenn es noch so abgedroschen klingt, wenn du von mir ein E-Mail oder einen Brief oder sonst irgendwas bekommst, wo drauf steht, ich wünsche dir Gottes Segen, dann wisse, Pastor Manfred meint es so. Amen. Halleluja. Weil sonst würde ich irgendwas anderes schreiben. Und ich habe auch schon, wenn ich nicht den Segen Gottes wünschen konnte, habe ich irgendwie eine Allerweltsfloskel halt genommen. Das darfst du auch. Da musst du dann nicht viel Seele oder Herz reinlegen. Oiodo, einen guten Weg machen, eine erfolgreiche Reise haben, gutes Gelingen haben. Nun, selbst wenn wir dieses Wort jetzt wörtlich übersetzen und ausgehen davon, dass es einfach bedeutet, ich wünsche dir einen guten Weg oder ich wünsche dir eine gute Reise, so sehen wir trotzdem auch, dass es natürlich mehr bedeutet, dass es eine Formulierung geworden ist für die Vorstellung von umfassendem Wohlergehen. Schließlich sagt Johannes ja auch, dass es dir in allem wohlergeht, dass du in allem einen guten Weg haben mögest. Halleluja. Amen. Ist das ein guter Wunsch? Amen. Preis dem Herrn. Johannes, gell, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern das ist ein Wunsch, der bei dir vom Herzen kommt. Du wünschst diesem Gaius, diesem Pastor, diesem Bischof der Gemeinde in Pergamon, wünschst du in allen Stücken Wohlergehen. Du wünschst ihm in allem, dass er einen guten Weg hat und gesund ist, wie es deiner Seele wohlgeht. Nun, dieses Verb euodo kommt gerade dreimal vor im ganzen Neuen Testament. Rate, was wir jetzt machen. Wir schauen die anderen beiden Stellen an. Und das Schöne hier ist, dass diese beiden anderen Stellen einmal genau die wörtliche Bedeutung dieses Wortes widerspiegeln und die zweite Stelle die übertragene Bedeutung dieses Wortes. Lass uns diese beiden Stellen anschauen. Die erste ist Römer 1, Vers 10. Römer 1, Vers 10, und zwar nach der Schlachter 2000-Übersetzung. Die Elberfelder wählt hier das unmögliche Wort Glück oder glücklich in irgendeiner Form, was ich gar nicht schätze. Das Wort Glück hat im Neuen Testament meiner Meinung nach nichts zu suchen. Das ist nicht, wir reden nicht von Glück. Wir glauben nicht ans Glück. Wir glauben an Gottes Segen. Wir glauben an Gottes Gunst. Wenn uns etwas gelingt, dann war es nicht Glück, sondern es war Gottes Hand. Amen. Es war sein Segen, der uns befähigt hat. Von Glück kannst du reden, wenn du irgendwo im Lotto gewinnst. Aber ja, keine Empfehlung dazu von mir. Von dieser Kanzel wirst du keine Empfehlung hören, im Lotto zu spielen. Hallo, das nur ganz nebenbei. Gab's gratis dazu. Ja, aber willst du denn nicht den Zehnten von meinem Lottogewinn dann haben? Ehrlich gesagt nicht. Oh, Pastor Manfred, das habe ich aber gehört. Ja, gewinn du erst mal im Lotto. Römer 1, Vers 10. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Paulus hatte sich immer wieder vorgenommen, nach Rom zu reisen, um den Gläubigen dort das Evangelium zu predigen. Nicht, dass sie es nicht schon gehört hätten, denn er schrieb ja an die Gemeinde in Rom, sprich an gläubige Christen. Aber er wusste, das ist auch etwas Besonderes, kannst du dir merken bei Paulus, er war sich seiner selbst und seines Auftrags so sicher, dass er sich nicht scheut und nicht schämt, den Gläubigen in Rom zu schreiben, ich muss kommen und euch das Evangelium predigen. Ich muss kommen und euch das Evangelium erklären. Ich muss kommen und euch das Evangelium in noch mehr Tiefe rüberbringen. Und wenn du den Römerbrief liest, dann merkst du eigentlich, dass er ihm schon mal eine Art Vorgeschmack darauf gibt, wie ein solcher Einsatz aussehen könnte. Halleluja! Und ich möchte dabei gewesen sein, als Paulus das Evangelium in Rom predigte. Vielleicht können wir irgendwann die Tapes dann hören, wenn wir im Himmel sind. Oder die Videos anschauen oder was auch immer. Auf jeden Fall sehen wir hier in Römer 1, Vers 10, dass Paulus hier das Wort Eudo verwendet, wenn er sagt, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Er wollte die Reise nach Rom antreten und er wollte, dass dieser Weg, diese Reise erfolgreich sein würde, dass er dort wohlbehalten ankommen würde, was ja schließlich und endlich tatsächlich auch der Fall war nach einer ziemlichen Odyssee, die du in der Apostelgeschichte nachlesen kannst. Aber du könntest sagen, dieses Gebet, diese Gebete von Paulus sind erhört worden. Es gelang ihm schließlich, die Reise nach Rom zu machen und zu vollenden. Eudo. So kann also dieses Wort verwendet werden im Neuen Testament. Nun lass uns die zweite Stelle anschauen, nämlich in 1. Korinther 16, Vers 2. Ebenfalls Paulus. Du siehst also, dass ein und derselbe Schreiber dieses Wort in zweierlei Weise verwendete, einmal mehr oder weniger wörtlich und einmal im übertragenen Sinn. 1. Korinther 16, Vers 2. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem einer gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Paulus forderte die Korinther auf, schon rechtzeitig anzufangen, Geld zu sammeln, ihr eigenes Geld zurückzulegen, eine Sammlung schon vorzubereiten, dass nicht erst dann, wenn er käme, große Sammlungen stattfinden müssten und alle sich erst noch überlegen, wie viel will ich jetzt geben, soll ich überhaupt was geben, sondern er wies eigentlich die Leute an, wie man eine Sammlung macht. Nämlich indem du an jedem ersten Tag der Woche, je nachdem wie du gedeihen hast, etwas zurücklegst. Und hier sind wir wieder bei dieser Bedeutung des Wortes im Sinne von Prosperity oder von Wohlergehen, auch für den finanziellen Bereich, so wie unsere lieben Freunde das Wort oder den Vers oft verstehen und nicht Unrecht haben damit, nur leider gehen sie nicht in die Tiefe. Und sie wissen eigentlich gar nicht, warum der Vers tatsächlich von Wohlstand spricht. Er spricht von Wohlstand nicht, weil es prosper heißt, sondern weil das Wort einen guten Weg haben in allen Dingen und die anderen Verwendungen des Wortes im Neuen Testament bezeugen, dass es auch so gemeint ist und gemeint sein kann. Stimmst du mir zu, dass man nur dann etwas zurücklegen kann, wenn man gedeihen hat? Also ich meine, die Aufforderung, an einer Sammlung teilzunehmen, die irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten stattfindet, das wird bei dir ungehört verklingen oder nicht viel auslösen, außer vielleicht ein paar schlechten Gefühlen, wenn du kein Gelingen, kein Gedeihen hast im finanziellen Bereich, sodass du eben nicht am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen kannst. Wenn ich dir also Eudo wünsche, dass du einen guten Weg hast, in allen Dingen, dann umfasst es logischerweise auch diesen Bereich. Und weil wir wissen, dass Johannes diese Dinge ernst meint und sie von Herzen kamen, können wir davon ausgehen, dass der Vers durchaus so auch zu verstehen ist. Aber nicht nur für den finanziellen Bereich, sondern auch für jeden anderen Bereich. Und Johannes greift noch einen zusätzlich heraus, nämlich, und du gesund bist. Und du gesund bist. Gesundheit ist ein ganz wichtiger Bereich des Wohlergehens. Ein ganz wichtiger Bereich des Wohlergehens. Du kannst noch so viel Geld auf der Seite haben, kannst noch so viel Geld auf deinem Konto liegen haben, wenn du körperlich nicht gesund bist, sondern angeschlagen oder sogar gebrechlich bist, dann wird dir dein Geld nicht viel nützen. Und du kannst zwar die Ärzte vielleicht bezahlen oder die Krankenversicherung und all das, aber Ärzte können nicht heilen. Ärzte können nur in Anführungszeichen therapieren. Und das ist richtig und gut, preis dem Herrn dafür. Aber heilen im eigentlichen Sinne kann nur der Arzt, der Heiler, Jesus Christus. Das dürfen wir nie vergessen. Aber er kann es. Nun lass uns noch eine weitere Stelle anschauen im 3. Johannesbrief, nämlich die Verse 5 und 6, wo wir sehen, dass auch Gaius durchaus in der Position war, wo man ihm so etwas sagen konnte. Nämlich, weil es hier heißt, Geliebter, schon wieder Geliebter. Es ist nicht schön, von den biblischen Schreibern als geliebt angesprochen zu werden, angeschrieben zu werden. Möchtet ihr gern, dass ich euch öfter mal Geliebte nenne? Ja, es würde euch auch gut tun, gell? Okay. Schön, ich merke mir das mal. Ihr Geliebten, ihr lieben Brüder und Schwestern. Hier heißt es, Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben und du wirst wohltun im Sinne von richtig handeln. Hier erscheint ein anderes Wort im Griechischen. Wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Nachdem Johannes also diesem Gaius Wohlergehen oder einen guten Weg gewünscht hat in allen Belangen, auch im Finanziellen, weist er ihn nun darauf hin, was er mit diesem Wohlergehen auch in finanziellen Dingen unter anderem tun kann und tun soll. Nämlich die Brüder, die in seiner Gemeinde durchreisten, um dort zu dienen und dort zu predigen, zur Weiterreise auszustatten, wie es Gottes würdig war. Das griechische Wort hier ist propempo. Und propempo bedeutet nichts anderes als jemanden auf einer Reise geleiten oder, also ich bringe dich zum Beispiel zum Flughafen, dann habe ich dich auf den ersten Teil deiner Reise geleitet. Aber ich könnte noch mehr tun im Sinne von propempo. Ich könnte nämlich, wenn wir aussteigen vor dem Flughafen Kloten, dir noch einen 100-Franken-Schein zustecken, damit du im teuren Starbucks-Café im Flughafen dir ein schönes Frühstück holen kannst. Dann hätte ich dich noch in einem weiteren Sinn zur Reise ausgestattet. Und genau das ist hier gemeint. Hier ist nicht nur gemeint, dass Gaius oder Leute aus seiner Gemeinde mit diesen durchreisenden Brüdern weiterreisen sollten, um sicherzustellen, dass sie wirklich abgereist waren, sondern er sollte sie auch zur Reise ausstatten, sprich ihnen alles Notwendige mit auf den Weg geben, damit ihre Reise eine gute sein würde. Du siehst hier also auch die Verpflichtung, die entsteht damit, dass du von Gott gesegnet worden bist. Wenn du von Gott gesegnet worden bist, wenn du Wohlergehen hast im finanziellen Bereich, wie dieser Pastor hier und seine Gemeinde, dann hast du die Verpflichtung, den Brüdern daran Anteil zu geben, die für das Evangelium unterwegs sind, die dich unterweisen im Wort. Wisst ihr, und das ist schön zu sehen, dass wenn Pastor Jens zum Beispiel da ist, der ja ein Bruder ist, der angereist kommt und der wieder zurückreist, dass dann die Opfer besonders gut sind. Amen, das ist wunderbar, preis dem Herrn. Vergesst einfach nicht, dass die Pastoren, die hier vor Ort sind, dass die auch leben müssen. Und das, weißt du, im Grunde genommen sind auch wir Durchreisende, Katharina und ich, wir sind Pilger. Würdest du nicht auch sagen, im allgemeinsten Sinn sind wir alle Pilger? Amen. Hallo? Ja, amen. Sag mal, ich bin ein Pilger. Bin auf einer Pilgerreise. Diese Erde ist nicht mein Zuhause. Kannst du gern bekennen, war jetzt nicht so gemeint, aber bekenn das gerne. Sondern wir reisen zum himmlischen Jerusalem hin. Amen, also sind wir Pilger. Und weißt du, sobald oder wenn der Herr sagen sollte, dass Katharina und ich irgendwann weiterreisen, dann werden wir weiterreisen. Nur das sagt er nicht im Moment und wir sind stationär und du kannst damit rechnen, dass wir noch ein paar Jährchen hier sind. Aber einfach um das zu veranschaulichen und dir das zu vergegenwärtigen. Wir sind alle auf der Durchreise. Wir hängen uns manchmal zu sehr an die Dinge des irdischen Lebens und an das Momentane und an den Ort, wo wir gerade sind. Weißt du, wie schnell sich das alles ändern kann? Weißt du, wie schnell sich Dinge ändern können? Auch im Sichtbaren, auch im Natürlichen. Nun lasst uns aber einen ganz wichtigen Punkt noch betrachten, nämlich Johannes gibt hier eine Art Referenzpunkt an, wenn er sagt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht, so wie deine Seele bereits auf einem guten Weg ist. So wie es deiner Seele bereits wohl ergeht. Übrigens, was interessant ist, wenn du ein deutsches Rechtschreibeprogramm hast und das Wort Wohlergehen oder Wohlgehen schreiben möchtest an einem Stück, dann wird es dir immer als Fehler angegeben. Das gibt's nicht mehr nach neuer deutscher Rechtschreibung. Schade. Schade, denn das Wort Eudo bedeutet nichts anderes als Wohlergehen und zwar in einem Wort. Nicht nur es geht dir wohl, sondern Wohlergehen. Was sagt er damit? Er sagt damit, dass die Seele sozusagen der Referenzpunkt ist, nach dem alles andere bemessen wird. Viel zu viele Christen nehmen einen Vers wie diesen und denken, okay, es soll mir wohlgehen in allen Dingen. Aber ihrer Seele geht es bescheuert. Ihrer Seele geht es gar nicht gut. Ihre Seele ist krank. Ihre Seele hungert. Ihre Seele ist verwüstet. Ihre Seele ist wund. Ihre Seele ist leer. Aber sie erwarten, dass äußerlich alles gut läuft. Sie erwarten äußerlich Gesundheit. Sie erwarten äußerlich Wohlergehen, auch im wirtschaftlichen, finanziellen Sinn. Aber ihrer Seele geht es dreckig. Und sie wollen den Herrn auch nicht an ihre Seele ranlassen. Herr, segne mich in allen äußeren Dingen, in allen äußeren Umständen. Aber meine Seele ist tabu. Da weiß ich mich selber zu kümmern darum. Nein, weißt du nicht. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Dein erstes Bestreben sollte sein, dass deine Seele in Ordnung kommt. Dein allererstes und höchstes Ziel sollte sein, dass es deiner Seele wohlergeht. Halleluja, dass deine Seele auf einem guten Weg ist. Was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele nimmt Schaden dabei, sagte Jesus. Oder in diesem Gleichnis vom reichen Narren, was sagt Gott zu ihm? Heute Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern. Das sind alles Dinge, die uns eigentlich aufmerken lassen sollten in Bezug auf den Zustand unserer Seele. Möchtest du in allen Dingen Wohlergehen erfahren, so wie Johannes es hier schreibt, dann trachte danach, dass es deiner Seele wohlergeht, Euodo. Du kannst nicht erwarten und wirst es nicht erleben. Dafür glaube ich und ich kenne den Herrn so gut, dass ich weiß, er wird es nicht tun. Er wird dich nicht auf Kosten deiner Seele segnen in materiellen Dingen. Wenn er weiß, deine Seele kann überhaupt nicht umgehen damit und nimmt das alles nur als Trostpflästerchen, um sich weiter nicht helfen lassen zu müssen. Weißt du, manche Leute streben nach Reichtum und Wohlstand im Äußeren, nur damit sie einen Trost haben dafür, wie schlecht es ihrer Seele eigentlich geht. Jetzt denkst du wahrscheinlich, oder denkt ihr alle an irgendwelche Leute, die ihr kennt, aber weißt du was, das betrifft uns allzu oft selbst. Das betrifft uns recht häufig selbst. Deswegen rede ich auch zu euch über diese Dinge. Und ich möchte euch noch einige Verse mitgeben, die uns eine Art Werkzeugkasten, Waffenschrank sein können, um mit unserer Seele auf einen grünen Zweig zu kommen. Hebräer 10, Vers 39. Wie kannst du sicherstellen, dass es deiner Seele wirklich wohlgeht, damit du auch die anderen Dinge erfahren kannst? Hebräer 10, Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben, zur Gewinnung des Lebens, heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung, aber wörtlich heißt es zur Gewinnung der Seele. Zur Gewinnung der Seele. Es ist die Psyche, die hier erscheint, nicht eines der üblichen Worte für Leben, die man so übersetzen könnte, sondern eigentlich ist es die Seele, die wir gewinnen. Halleluja, aber wie kann ich meine Seele gewinnen? Indem du glaubst. Indem du glaubst und nicht zurückweichst. Indem du am Glauben festhältst. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Wie viel Glauben braucht es zum Zurückweichen? Darf ich dich fragen? Wie viel Glauben braucht es, um abzulassen, um wegzugleiten von den Dingen Gottes? Wie viel Glauben braucht es, um an diesem Wort hier, Bibel, ja, nicht festzuhalten? Wie viel Glauben braucht es, um wegzudriften von der Gemeinde? Um deine Brüder und Schwestern doof zu finden? Wie viel Glauben braucht es? Kein! Null! Null Glauben ist involviert, wenn du zurückweichst. Anders gefragt, wie viel Glauben braucht es, um an all diesen Dingen festzuhalten, um nicht zurückzuweichen zum Verderben, sondern um die Seele zu gewinnen? Wie viel Glauben braucht es? Manchmal musst du allen Glauben einsetzen, den du hast, um deine Seele zu gewinnen. Weißt du, manchmal entgleitet dir deine Seele förmlich. In der Welt, in der wir leben, in der Zeit, in der wir leben, ich kann dir sagen, ein Großteil, natürlich war das immer so, aber das Arsenal des Feindes ist größer geworden, mit dem er versucht, unsere Seele abzuziehen, unsere Seele zu rauben. Wem raubt der Feind unsere Seele? Uns! Nicht Gott in erster Linie, sondern uns. Deine Seele gehört dir. Und was von dir gefordert werden wird, ist, wie gesagt, deine Seele. Gott wird dich fragen, was mit deiner Seele ist. Wenn du einmal vor ihm stehst, fragt er dich, was ist mit deiner Seele, mein Lieber? Meine Liebe. Aber mein Geist war doch errettet. Amen. Mit dieser Ausrede kannst du kommen, wenn du dich auf dem Sterbebett noch bekehrst. Aber Gott bewahre, dass es bei dir so sein möge oder sein wird. Sondern wenn du dich in jungen Jahren bekehrst, dann hast du lange Jahre Zeit, um mit deiner Seele etwas anzustellen, um deine Seele in Ordnung zu bringen, um den Herrn an deiner Seele wirken lassen zu können, um den Herrn deine Seele heilen lassen zu können. Will der Herr deine Seele heilen? Amen, amen. Und weißt du was? Das geschieht nicht automatisch. Bitte sag nicht, ja, alle, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Alle, es ist neu geworden, etc. Das Alte ist vergangen. Ja, das ist schön und gut, aber das betrifft den Geist. Das betrifft in erster Linie den Geist. Deine Seele musst du gewinnen durch dein Ausharren, wie Jesus an einer anderen Stelle sagt. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Gewinnt eure Seelen durch euer Glauben. Setze Glauben ein, damit es deiner Seele wohl geht. Manchmal musst du ringen um deine Seele. Wenn deine Seele angegriffen ist von Zweifeln, wenn deine Seele angegriffen ist von Versuchungen, passiert das? Oh ja, das passiert jedem von uns. Und bitte denke ich doch, oh, ich möchte auch Pastor sein. Ich möchte tauschen mit dem Pastor, der hat nie Anfechtungen, der hat nie Zweifel. Der ist ja in einer Position, der ist rundum geschützt und bewahrt und hat täglich Gemeinschaft mit Gott, so sehr, dass der Teufel gar nicht mehr zu ihm durchdringen kann. Märchen, ja. Mythen, falsche Vorstellungen. Ich bin genauso Mensch wie du. Bin genauso ein Mensch aus Fleisch und Blut wie du. Bin genauso versuchbar, bin genauso anfechtbar wie du. Einfach zur Erinnerung. Aber einen Vorteil habe ich schon. Ich bin vom Berufswegen eigentlich verpflichtet, meine Seele in Ordnung zu halten. Halleluja. Und deswegen trachte ich auch danach, dass das möglichst umfassend der Fall ist und ich in dem ein Vorbild für euch sein kann. Jakobus 1, Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeiten, das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Oh, ich dachte, meine Seele ist schon errettet. Wenn ich Jesus als Herrn angenommen habe, ist dann meine Seele nicht errettet? Nicht gemäß diesem Vers. Du bist von Neuem geboren. Dein Geist ist errettet. Dein Geist ist lebendig geworden. Dein Geist ist neu geworden. Gottes Geist lebt in deinem Geist. Halleluja, du gehst in den Himmel, preist dem Herrn. Alles keine Frage. Aber deine Seele, das, was schon vor deiner Bekehrung hier auf dieser Erde war und von diesem Leben und dem, was du erlebt hast, beeinflusst worden ist, das braucht jetzt Wiederherstellung. Das braucht jetzt Rettung. Und je länger du in der Welt gelebt hast, desto mehr Rettung und Wiederherstellung deiner Seele wirst du brauchen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich mich mit knapp 20 Jahren bekehrt habe. Halleluja! Bekehr dich früh. Dann kannst du viel Frucht bringen für den Herrn später. Ihr Kinder, nein, es sind keine mehr da, aber oh, preis dem Herrn. Wisst ihr, wie ich mich freue, wenn hier so kleine Mädchen nach vorne kommen, die für sich beten lassen? Halleluja, wenn ich höre, wie Abigail zum Evangelisieren geht und den Wunsch hat, jemanden in Ungarisch ansprechen zu können. Das Nächste, was sie hört, ist jemand, der Ungarisch am Handy spricht. Oh, Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist die Generation, mit der der Herr arbeiten wird. Auch mit dieser natürlich, aber mit dieser anderen erst recht. Preis dem Herrn. Deshalb legt alle Unsauberkeit ab. Und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Diese Botschaft heute vermag deine Seele zu erretten. Dieses Wort Gottes, das ich dir vorlese, das ich dir bringe, vermag deine Seele zu erretten. Aber die Frage ist, was machst du mit diesem Wort? Ist das für dich eine Botschaft, die an dir abprallt oder wo du denkst, ja, yeah, Pastor Manfred zieht wieder alle Register aus dem Griechischen und zitiert diesen und jenen und das und das und ich komme gar nicht mehr draus und ich weiß gar nicht, worauf er hinaus will. Und dann schreit er auf einmal, ich weiß gar nicht warum. Und du kannst Anstoß nehmen. Du kannst Anstoß nehmen an einer solchen Botschaft wie heute. Aber dann hast du das Wort, das darin enthalten ist, nicht mit Sanftmut aufgenommen. Wusstest du, dass du dem Wort Gottes widerstehen kannst? Du kannst dem Wort Gottes immer widerstehen. Es gibt keine Möglichkeit für Gott, hier auf dieser Erde das Wort so zu dir zu bringen, dass du ihm nicht widerstehen könntest. Hallo? Gott hat nicht einen direkten Kanal in deine Venen gelegt, wo er sagt, der braucht jetzt mal wieder so eine Injektion oder eine Infusion Wort Gottes, ich zwinge ihn jetzt einfach. Nein, du kannst dem Wort Gottes immer widerstehen, wenn du willst. Aber du kannst es auch mit Sanftmut aufnehmen. Kannst sagen, Wort Gottes. Heute Morgen gebracht durch Pastor Manfred Roth, zitiert aus dem 3. Johannesbrief. Tue, wozu du gesandt bist. Ich nehme dich auf mit Sanftmut. Verändere mich, Wort Gottes. Ja, redest du jetzt zum Wort Gottes? Ja, Jesus ist das lebendige Wort. Amen. Komme, wozu du gesandt bist, Wort Gottes, verändere mich. Ich nehme dich in Sanftmut auf. Hier hast du allen Raum, den du brauchst. Komm, breite dich aus, greif durch, dringe durch, Wort Gottes. Auch in die Bereiche hinein, für die ich mich noch schäme. Auch in die Bereiche hinein, wo ich es lieber ein bisschen dunkel habe. Du nennst es vielleicht gemütlich, das Wort Gottes nennt es dunkel. Hallo? So solltest du mit dem Wort Gottes umgehen. 1. Petrus 2,25, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wow, was für ein Wort und was für eine Wahrheit, die Petrus hier zum Ausdruck bringt. Wir alle sind in die Irre gegangen wie Schafe. Oder gibt es irgendjemanden, der von sich sagen könnte, er sei nie in die Irre gegangen? Oh, wie sehr sind wir alle in die Irre gegangen zeitweise. Aber wir sind jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher unserer Seelen. Jesus ist der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Er möchte, dass es unserer Seele wohlgeht. Er möchte, dass es deiner Seele rundum wohlgeht. Und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und du auch äußerlich, materiell, wirtschaftlich gesegnet bist, wie es deiner Seele schon wohlgeht. Aber nur dann, wenn es deiner Seele wohlgeht, wird es auch deinen Finanzen wohlgehen. Und wenn es deiner Seele nicht wohlgeht und du trotzdem Finanzen hast, dann pass auf, dass du nicht reagierst und handelst wie der reiche Narr. Denn das ist auch ein Problem, das er hatte. Er achtete nicht auf seine Seele. Seine Seele kümmerte ihn offensichtlich nicht oder zu wenig. Denn sonst hätte er gewusst, dass dieses Wort von Gott jederzeit an ihn ergehen konnte. Heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Ja, aber Pastor Manfred, glauben wir denn nicht für ein langes Leben hier auf dieser Erde? Doch. Amen. Aber wenn du ein Narr bist, kann ich dir nicht garantieren, dass du lange lebst auf dieser Erde. Denn ihr gingt in die Irre wie Schaf, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, das ist ja schön, aber das haben wir ja schon getan. Was sollen wir jetzt mit diesem Vers noch tun, Pastor Manfred? Verstehen, auf welcher Ebene dies immer noch gilt. Du brauchst auch im natürlichen Bereich einen Hirten und Aufseher deiner Seele. Und dafür ist der pastorale Dienst da. Dafür ist der pastorale Dienst da. Und deswegen zum Beispiel mein Freund, in Anführungszeichen bekannter jüdischer Rabbiner Daniel Lapin, wenn er irgendeine Ansprache hält oder eine Radiosendung beginnt, dann sage ich, hello everyone, everybody needs a rabbi. Jeder braucht einen Rabbiner. Und natürlich sagen wir nicht, jeder braucht einen Rabbiner, aber wir sagen, jeder braucht einen Pastor. Jeder braucht einen Pastor. Und wenn du keinen Pastor hast, dann mag das ein Grund sein, warum es deiner Seele nicht wohlgeht? Warum du innerlich zu kurz kommst? Warum du hungrig bist in deinem Inneren? Warum deine Seele nicht gedeiht? Warum Zweifel und Furcht immer wieder an dir nagen? Das könnte der Grund sein, dass du keinen Hirten und Aufseher deiner Seele hast im natürlichen Bereich, wo Jesus die Dienstgaben gesetzt hat, damit es deiner Seele wohlgehen kann, rundum. Auch in den Bereichen, die du dem Herrn vorenthältst. Natürlich, der Herr wird deinen Willen nie übergehen. Amen. Aber ich glaube, dass er hier auf dieser Erde gerade auch deswegen Menschen, Pastoren, andere Dienstgaben gesetzt hat, weil wir in einer Weise in dein Leben sehen können und hineinsprechen können, Meine, dem Herrn kannst du dich immer entziehen. Aber er möchte trotzdem, dass du möglichst umfänglich den Segen empfängst. Und deswegen ist es so gut und wichtig und grundlegend, in einer Gemeinde zu sein. Und gerade auch in einer Gemeinde zu sein, wo man die ab und zu mal auf die Füße steht. Weißt du, ich bin froh um Leute, die mir auf die Füße gestanden sind. Ich bin froh um jene Person, die mir nach 2, 2,5 Jahren des Glaubenslebens gesagt hat, meinst du nicht, es ist endlich Schluss jetzt mit Rauchen? Das hat mir den Impuls gegeben, aufzuhören, weil jemand es mir gesagt hatte. Nicht, dass ich es nicht schon gewusst hätte vorher. Oh, ich wusste die ganze Zeit seit meiner Bekehrung, dass es nicht richtig ist zu rauchen. Aber irgendwie bin ich nicht zu dem Entschluss gekommen, das auch wirklich zu lassen. Und im gleichen Zusammenhang, Psalm 23, Vers 3. Wenn wir zurückgekehrt sind zu dem Hirten und Aufseher unserer Seelen, dann können wir Psalm 23 mit Überzeugung und Fug und Recht proklamieren und für uns in Anspruch nehmen. Psalm 23, Vers 3. Er erquickt meine Seele. Halleluja. Versuch nicht, deine Seele selbst zu erquicken. Versuch nicht, mit dem Slogan durchs Leben zu gehen, man gönnt sich ja sonst nichts. Sondern lass den Herrn deine Seele erquicken. Lass den Herrn deine Seele erbauen. Und wenn du dich erinnerst, wir hatten vor 2, 2,5 Jahren eine Reihe über Psalm 23. Und da habe ich dir erklärt oder euch erklärt, was dieses Wort für erquicken alles umfasst. Erquicken ist so, wenn du das hörst, ja, es klingt gut, es klingt schön, es klingt irgendwie, oh, ich könnte auch eine Erquickung brauchen. Aber was genau stellst du dir darunter vor? Es ist im Hebräischen das Wort Schub. Schub. Der Herr will deiner Seele neuen Schub geben. Nein, das ist jetzt nur ein Wortspiel gewesen. Ja. Das hebräische Wort Schub hat nichts zu tun mit unserem deutschen Wort Schub. Aber bildlich gesprochen stimmt's wieder. Der Herr möchte deiner Seele neuen Schub geben. Aber Schub bedeutet eigentlich zurückerstatten, zurückbringen, erneuern. Der Herr möchte deine Seele zurückbringen. Er möchte dir deine Seele zurückerstatten. Er möchte deine Seele erneuern. Halleluja. Und weißt du, das ist etwas, das nur er tun kann. Du kannst mit allen Psychologen und Seelsorgern dieser Welt, kannst du es nicht bewirken, dass deine Seele dir erstattet wird. Ja, wie jetzt? Ist denn meine Seele verloren gegangen? Ja, sie ist ein Stück weit verloren gegangen in ihrer Kapazität, in ihrem Fassungsvermögen, in ihrer Verwendbarkeit für den Herrn, deinen Gott. Er möchte mit deiner Seele und durch deine Seele andere segnen. Du brauchst deine Seele dringend und der Herr braucht deine Seele dringend. Er kann nicht nur durch deinen Geist wirken. Amen. Also wir können nicht sagen, ja, wir wirken alle jetzt ein bisschen im Geist. Lasst uns mal in den Geist gehen jetzt und jetzt wirken wir ein bisschen im Geist. Schembre de le parabacatandolo boho. Irgendwann muss deine Seele damit reinkommen, denn deine Seele entscheidet darüber, ob du dann wirklich hingehst und der Person die Hände auflegst oder für die Person weissagst. Da kommt dir deine Seele dann ins Gehege. Dein Geist ist willig, aber dein Fleisch ist schwach. Ja, aber die Seele ist doch nicht das Fleisch. Doch, das Fleisch ist der seelische Mensch. Nicht dein Leib aus Fleisch und Blut. Aber da machen wir ein anderes Fass auf. Darüber predige ich ja gar nicht. Und das griechische Wort, welches hier erscheint in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ist Epistrepho. Und Epistrepho bedeutet ebenfalls wiederbringen, zurückbringen oder umwenden. Und wird zum Beispiel in Lukas 8,55 verwendet, wo Jesus das Mädchen des Synagogenvorstehers, die Tochter des Synagogenvorstehers auferweckt. Und dann heißt es, weißt du, was es dort heißt? Dass ihr Geist zurückkehrt. Du magst heute Morgen denken, meine Seele, Pastor Manfred, du sprichst mir so aus dem Herzen, meine Seele ist beinahe gegangen. Meine Seele ist beinahe nicht mehr vorhanden. Meine Seele läuft so sehr auf dem Zahnfleisch, dass schon fast kein Zahnfleisch mehr da ist. Meine Seele läuft schon fast auf den Knochen. Aber der Herr will und wird und kann deine Seele zurückbringen, deine Seele erstatten. deine Seele erneuern, deine Seele wiederherstellen. Oh, Halleluja! Glory, damit es deiner Seele wohl geht und du gesund sein kannst, so wie es deiner Seele schon wohl ergeht. Und du finanziellen und wirtschaftlichen Zuwachs haben kannst, so wie es deiner Seele doch schon wohl geht. Aber nur und nur dann, wenn es deiner Seele wohl geht, kommt der äußere Segen im gleichen Verhältnis nach. Und wenn wir heute Morgen das Abendmahl zusammennehmen, ich gebe dir folgenden Auftrag. Wir beten jetzt nicht noch einmal für alle, die das betrifft. Aber du kannst gerade jetzt, wenn du nach vorne kommst und dieses kostbare Blut des Lammes und diesen kostbaren Leib des Herrn nimmst, mit dir an dem Platz, dir zur Verfügung, damit du es isst und trinkst, kannst du Wiederherstellung erfahren in deiner Seele tief innen. Halleluja. Und niemand kann es verhindern. Kein Teufel, kein Dämon, der hier irgendwo sein Unwesen treibt, kann es verhindern, dass du Wiederherstellung erfährst, Gesundung, Rückerstattung in deiner Seele. Halleluja. Denn es ist das Blut des Herrn und sein Leib, den wir zu uns nehmen. Und wofür steht das? Es steht dafür, dass er gebrochen wurde an unserer Stelle. Wie wurde er gebrochen? Leib, Seele und Geist wurden gebrochen bei Jesus, damit wir heil werden können. Während das Lobpreisteam jetzt spielt, kommt einfach nach vorne, nehmt euch die Elemente des Abendmahls und nehmt es dann an den Platz, damit wir es gemeinsam einnehmen können.